Willkommen bei Best Life NLP, dem Podcast, der dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Erfüllung begleitet. Gemeinsam mit dem NLP-Experten Ronny Rode erkunden wir, wie du durch effektive Kommunikation und starke Beziehungen dein volles Potenzial entfalten kannst. Jede Episode bietet dir neue Einsichten und praktische Tipps, die du sofort umsetzen kannst. Starte jetzt mit uns in ein besseres Leben. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute über die Magie der Sprache. Und ich kann euch sagen, wir haben über viele verschiedene Dinge gesprochen. Wir haben über konkrete, über vage Sprache gesprochen. Wir haben über Lucky Luke und Trüffelpommes gesprochen. Was das alles mit Sprache zu tun hat, das erfahrt ihr in der Folge mit dem Titel Die Magie der Sprache, wie Worte deine Realität formen. Los geht's. Wir reden also über Sprache. Und jetzt steht hier auf meinem Zettel ein Begriff, Metamodell der Sprache. Das hast du mir im Vorgespräch mal rübergeworfen. Erklär uns mal bitte, was ist das Metamodell der Sprache?
Ja, das Metamodell der Sprache ist erstmal ein Sprachwerkzeug, womit du an Informationen rankommst, die vielleicht, wenn jemand anders dir etwas erzählt, die du nicht sofort da hast, die dem anderen nicht bewusst ist. Also wirklich unbewusste Sprache bewusst machen, Sprache präzisieren, herausfinden, was hat die Person wirklich gesagt auf der anderen Seite. Ich gebe dir mal ein Beispiel, da kommt jemand und du fragst ihn, wie geht's dir? Und er sagt die Person schlecht. So, wie viele Informationen hast du jetzt gewonnen? Nicht so viel. Also Metamodell der Sprache ist das eine Tilgung, also eine Einschränkung in der Welt des Sprechers. Und jetzt hinterfragt man diese Tilgung mit dem Metamodell und fragt, Mensch, ja, in welchen Situationen geht's dir denn schlecht? Jetzt gerade, wenn nicht so viel los ist, wenn nicht so viel zu tun ist. Okay, es geht dir schlecht, wenn nicht so viel zu tun ist. Aber sonst geht's dir wie? Nö, sonst geht's mir ganz gut. Und dann merkst du auf einmal, jetzt differenziert der Sprecher eigentlich und bietet uns mehr Informationen an. Und das ist die Power vom Metamodell der Sprache. Es ist ein Hinterfragungstool, was dem, mit dem du kommunizierst, erstmal bewusst macht, was will der eigentlich gerade erstmal sagen? Du kommst praktisch an die tiefer liegenden Informationen dran.
Geht's ums Zuhören oder darum, wie ich selber spreche?
Um das gezielte Hinterfragen, um für dich Informationen zu gewinnen. Du als Zuhörer, wenn du mit jemand anderem sprichst, möchtest du ja hinterfragen, damit du Informationen bekommst, weil sonst würde sagen, mir geht's schlecht. Okay, danke. Und dann gehst du weg. Da ist ja das Gespräch, also hast ein bisschen wenig Informationen bekommen. Es ist sehr getilgt, ne? Und für den, mit dem du dich unterhältst, für die andere Person, da geht's darum, dass wenn der sagt, mir geht's schlecht, dann generalisieren die Leute meistens dieses mir geht's schlecht auf ihr ganzes Leben, auf ganze Lebensbereiche. Und das wird natürlich deren Leben gar nicht gerecht, sondern es ist meistens ja nur in der Situation, wo man sich nicht gut fühlt. Ne? Und das hilft der anderen Person nochmal, sich bewusst werden zu lassen, durch das Hinterfragen, stimmt, mir geht's ja, also unter der Dusche geht's mir eigentlich auch nicht so schlecht. Oder wenn ich dann beim Fußball bin, ist auch nicht so schlecht. Und dann merken die Leute, dass dieses mir geht's schlecht nur für einen ganz kleinen Teil am Tag ihres Lebens gilt. Und deswegen ist das ein so cooles Werkzeug, um gezielt nachzufragen und um wirkliche Informationen zu gewinnen. Also wir haben sozusagen im Metamodell drei Dinge, die die Leute in der Sprache uns anbieten. Das ist einmal eine Tilgung. Die Leute lassen Informationen weg. Wie geht's dir? Gut. Schlecht, ne? Erzähl mal, wie war der Termin? Gut, schlecht. Du hast ein bisschen wenig Informationen, um weiterzureden. Also das heißt, man muss dann weitere Informationen hinterfragen. Dann haben wir Generalisierung. Bei mir ist das immer so. Immer passiert mir das Missgeschick. Und die Leute glauben das irgendwann noch. Und dann sage ich auch immer, geht's auch unter der Dusche? Unter der Dusche? Nee, da ist wieder anders. Und dann, jetzt kommen die Leute in bessere Gefühle und merken, das ganze Leben ist nicht schlecht. Das ist nur ein Teilbereich zu einem bestimmten Kontext. Also so hinterfragt man. Und der dritte Bereich ist eine Verzerrung, dass die Leute Dinge sehr, sehr verzerrt oftmals darstellen, ne? Und sagen, Mensch, mir ist das Messer runtergefallen. Und dann sagen sie auf einmal sowas wie, das runtergefallene Messer, das zeigt mir, dass in meinem Leben viele Dinge nicht funktionieren. Und so haben die Leute wirklich dann teilweise eine sehr verzerrte Ansicht von bestimmten Ereignissen, die passieren.
Bedeutet, wenn man das Metamodell der Sprache beherrscht, dann muss ich oder dann erstmal in meiner eigenen Kommunikation bin ich dadurch besser und führe wahrscheinlich angenehmere Gespräche, werde wahrscheinlich interessanter und stärke meine Bindung. Und auf der anderen Seite beim Zuhören lerne ich, das ist jetzt eine Tilgung, ich muss nachfragen. Nervt das nicht? Also nervt dich das nicht, wenn du mit Leuten sprichst? Also, das ist am laufenden Band tilgt der.
Ja, genau. Naja, das Spannende ist ja, wenn Leute aus Trainings kommen und setzen dann diese neuen Techniken, bei ihren Mitarbeitenden ein oder auch bei Freunden, dann nervt es zuallererst erstmal die Freunde, weil die dann sagen, okay, was genau meinst du damit? Wie genau hast du gesagt? In welchem Kontext ist das so und so? Wenn du natürlich so mit Menschen redest, hast du relativ schnell keine Freunde mehr. Dessen musst du dir bewusst sein. Das ist das eine nach außen. Das heißt, wenn du mit anderen sprichst, wäre es natürlich cool, wenn du noch ein Mensch bleibst und auch Zwischenformulierungen verwendest, Smalltalk machen kannst und dann immer wieder zwischendurch aus der Situation sehr gezielte Fragen stellst, dass es wie ein natürliches Gespräch wirkt. Das ist die Kunst der Anwendung. Und das andere ist, was du auch gerade gefragt hast, was macht es eigentlich mit mir? Achte ich da nicht in einem Gespräch die ganze Zeit auf irgendwelche Tilgung, Generalisierung, Verzerrung? Und dann kann ich sagen, wenn du das Modell kennenlernst und du hast den Sprachtag bei mir im NLP Practitioner, dann läufst du erstmal einen Monat draußen rum wie eine Irre, wie ein Irrer, weil du diese ganzen Dinge auf einmal mitbekommst. Wie Leute sich das Leben schwer machen, weil sie Sprache auf eine bestimmte Art und Weise anwenden und sich damit selbst klein machen, sich in schlechte Gefühle reinbringen und meistens die anderen auch noch mit runterziehen. Das heißt, es geht dir einen Monat ungefähr schlecht, weil du alles entdeckst und machst. Und jetzt kommt die gute Nachricht, irgendwann wird es normal. Wie beim Autofahren, irgendwann kannst du auch mal schalten, ohne darüber nachzudenken. Irgendwann wird es normal und dann baust du das einfach in deinen Alltag mit ein und kannst es ganz locker und gezielt in deine Sprache mit einsetzen und bist auch nicht jedes Mal verrückt, wenn dir irgendjemand wieder eine, bei mir ist das immer so, anbietet.
Ich habe vor ein paar Tagen mal einen Artikel gelesen und ich merke hier irgendwie eine Brücke zu diesem Thema. Ich würde es dir mal kurz erzählen, um was es da geht. Und zwar geht es darum, irgendwie um Smalltalk, ne? wie man Smalltalk anreichert oder interessanter macht. Und da geht es darum, dass ja irgendwann die Frage kommt, was machst du beruflich? Und dass man nicht antworten soll, ich bin Lehrer, ich bin Podcaster, ich bin NLP-Trainer, was auch immer. Sondern dass man, jetzt war dieser Text auf Englisch, ne, aber da stand, antworten sollte mit I believe in. So, also das, oder ich glaube daran, also wenn du jetzt das antworten würdest, ne, ich glaube daran, dass man NLP jeden Menschen glücklicher machen kann. Jetzt nur mal als Beispiel, weißt du? So, dass das besser ist, als zu sagen, ich bin Lehrer, ne? Ich glaube daran, dass, und dann irgendeinen Satz sich überlegen, dass das halt ein viel schönerer, offenerer Einstieg, eine Umarmung sozusagen ist, lass uns miteinander sprechen.
Ja, ich glaube, weil es gleich auf Glauben und Wertesystem auch geht. Jemand präsentiert seine oder ihre ungeschönigte Meinung, woran sie oder er glaubt. Und jetzt geht's los, wenn der andere das auch glaubt, gibt's sofort ein Match. Wenn die andere Person sagt, nee, Ronny, mit NLP, da kannst du gar nicht jeden glücklich machen, dann hat man schon eine unterschiedliche Meinung und dann kann ja auch manchmal ein Gespräch beginnen, ist völlig in Ordnung. Die Frage ist halt immer, welche Wirkung erzielst du mit der Antwort? Und wenn die Person aus dem Interview damit eine gute Erfahrung gemacht hat, das wäre so der Tipp, mach deine eigene Erfahrung, teste mal ein paar Sachen, mach mal ein paar Sachen anders, dann kann das ein durchaus schöner Einstieg sein. Wenn du, egal was du antwortest, dann im Smalltalk das Gespräch weiterführen willst, kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du eine Technik namens Chunking einsetzt, wo du tiefer reinfragst in die Antworten. Was genau meinst du? Gib mal ein Beispiel. Ja, du magst Musik. Okay, hau mal raus. Was für eine Richtung? Was für ein Beispiel? So, und dann sagen die Leute, hier Metallica als Beispiel. So, okay, jetzt kann man nochmal tiefer gehen, kann sagen, okay, welche Lieder denn von denen? Genau. 1, 2, 3. Und dann kann man zur Seite gehen, ne, vergleichen, kann sagen, ist das ein bisschen, was? Also magst du jetzt Musik, was magst du noch? Oh ja, ich mag Sport eigentlich ganz gerne. Und jetzt redet die Person vielleicht eine halbe Stunde über Sport. Und dann könnte man nochmal einen Chunk nach oben machen und sagen, oh Mensch, jetzt redest du schon echt so 20 Minuten über Sport, scheint ein wichtiges Thema bei dir im Leben zu sein. Und dann sagt die, und du sagst, Mensch, wofür steht denn Sport bei dir? Ja, Sport ist irgendwie so ein bisschen wie Freiheit. Ist so ein bisschen, ich komme raus, ich fühle mich gut, ich fühle mich frei und so. Und so kann man Smalltalk 4-5 Stunden hintereinander machen. Und in Trainings erlebe ich dann immer, Ronny, Smalltalk ist doch scheiße, braucht kein Mensch, ist doch Bullshit und so weiter und so fort. Und was die meisten nicht verstehen, ist, dass du während des Smalltalks Informationen von der anderen Seite entnehmen kannst. Brauchst du im Verkauf, brauchst du in der Führung, brauchst du in echten Gesprächen, wenn du wirklich Interesse hast, zu antworten mit anderen, zuzuhören und Informationen zu gewinnen. Und dafür brauchst du das Metamodell auch, um Informationen zu gewinnen, was dir bei den weiteren Gesprächen hilft.
Klar, und das kann ich logischerweise nicht auffällig machen. Wenn ich jetzt was verkaufen will, kann ich ja nicht vorher sagen, pass auf, gleich reden wir über den Verkauf. Sag mir mal vorher, was du für ein Typ Mensch bist, worauf sprichst du an, was nicht, was sind deine Werte, wenn ich das
wann
so und so mache.
Ja.
Genau, so, ne? Was sind deine Trigger, dass ich erzähl mir das alles mal. Das kannst du natürlich nicht fragen, sondern das musst du dann irgendwie geschickt in Smalltalk einwickeln, aber so, dass es halt auch wirklich auch authentisch ist, ne? Und gar nicht gekünstelt, sondern im Idealfall interessierst du dich halt auch wirklich für deinen potenziellen Kunden. Ja, du merkst, ich komme voran, ne? Bald, ich verstehe es, ja.
Mich hat vor 4 Jahren tatsächlich zu dem Thema ein Trainer mal so begeistert. Das war ein hartes Thema in einer Demo, in einem NLP-Training. Da ging es um Tod, 1,5 Stunden um Tod. Also das, würde ich mal sagen, ist jetzt nicht für jeden ein einfaches Thema. Und auch Familienangehörige, ne? Und dann hat diese Person, die da gecoacht worden ist, 1,5 Stunden nur gelacht. Und alle haben gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Die hat Drogen genommen, da muss doch irgendwas passiert sein vorne. Was hat der Trainer mit ihr gemacht? Und sie sagte da am Ende tatsächlich, das war seit 10 Jahren, hat sie therapeutisch, ist in Therapie und so weiter und so fort. Und das war das beste Gespräch über den Verlust eines Elternteiles in 1,5 Stunden. Weil sie einfach nur gelacht die ganze Zeit. Und danach hat der Trainer erklärt, was er gemacht hat. Und das waren alles Smalltalk-Elemente, alles Sachen aus dem NLP, bestimmte Gefühle zu Situationen miteinander zu connecten. Und alle waren geschockt draußen und sie sagt, das war das beste Gespräch über Tod seit 10 Jahren. Und das war ein Aha-Erlebnis für mich. Was für eine krasse Wirkung Smalltalk mit gezielten, coolen Fragen aus einer Lockerheit, du nennst es Authentizität, aus einer lockeren Art und Weise raushaben kann. Und die meisten Leute, denen es nicht gut geht, die wollen am Ende schon auch, dass es ihnen besser geht. Deswegen dürfen die auch ab und zu mal lachen, auch in schwierigen Kontexten. Auch meine Erfahrung.
Und ich habe jetzt hier noch einen weiteren Namen stehen bei mir. Ich finde, also so meine erste Assoziation ist, hört sich an wie ein Bösewicht aus einem Lucky Luke Comic, Milton. Ich weiß nicht, warum ich diese, ich glaube, irgendeine Brücke gibt es da ganz tief verankert in mir. Das verbinde ich irgendwie mit Lucky Luke, aus welchem Grund auch immer. Aber hier steht Milton Modell der Sprache. Da kann Ronny dir was zu sagen. Ich werfe das sofort rüber. Was ist das?
Ja, du warst nicht ganz richtig unterwegs an der Stelle. Milton Erickson, tatsächlich eine Ikone in der Hypnose, der tatsächlich das Milton-Modell herausgebracht hat. Es war ganz spannend. Er hat irgendwann eine Krankheit gehabt, dass er nicht mehr richtig sprechen konnte und hat dann Sätze immer so abgebrochen und hat gesagt, ja, wie fühlen Sie, und dann konnte er nicht weiterreden. Und dann hat er auf einmal festgestellt, dass der Klient, der vor ihm gelegen hat, die Sätze vollendet hat. Und er hat gemerkt, ja, verrückt, ich fange die Sätze irgendwie an und die Leute geben ihre eigene Bedeutung rein. Also ich benutze eine ganz, ganz vage Sprache, eine Metaphernsprache. Manchmal hat er mit den Leuten auch über Tomaten geredet. Und dann haben sie sich so übers Beten und Ernten und die Dinge unterhalten. Und eigentlich hat er so an dem Thema gearbeitet. Immer unspezifisch. Und das ist das Milton-Modell der Sprache. Vage Sprache, also Fluffy Talk, ganz weich formuliert, ganz unkonkret. Ich sag dir, manche Menschen können das automatisch. Hypnotische Sprachmuster. Die antworten so wie ich jetzt gerade und kommen nicht dann auf den Punkt. Die sagen sowas wie, ja, nee, jetzt schön, dass du mich fragst. Also eigentlich geht's mir so und ich habe auch schon Tage gehabt, da ging es mir anders und irgendwie, es war so eine Seite in mir, da habe ich gedacht so, da bin ich ein bisschen verstimmt. Und du merkst, jetzt geht das so 2 Stunden weiter und die haben inhaltlich nicht eine konkrete Sache gesagt. Und da geht's schon so ein bisschen in die Richtung des Milton-Modells. Und jetzt fragen sich vielleicht einige, ja, wofür braucht man genau so eine weiche Sprache? Kam jetzt wahrscheinlich gerade auch bei dir, ne?
Wieso hat der einen Namen? Das muss doch was Gutes haben dann, ne?
Genau, und das Spannende ist, dass eine sehr vage und weiche Sprache in bestimmten Kontexten total förderlich ist, nämlich um Widerstände zu vermeiden. Leute, die Angst vor Feedback haben. Ja, also Führungskraft sagt zum Mitarbeiter, so hör mal zu, ich gebe dir jetzt mal Feedback. Was macht der Mitarbeiter auf der anderen Seite? Geht sofort in eine Abwehrhaltung rein, weil vielleicht die Person vor 2 Jahren schon mal einen Vorgesetzten gehabt, wo ganz furchtbar Feedback bekommen hat. Ne? Und jetzt wäre die Hypnose-Variante, also die weichere Waage, sagt, Mensch, Michael, eine Seite meiner Aufgabe ist es ja, eine Rückmeldung auf bestimmte Leistung zu geben. Wie hättest du es gerne? Möchtest du vorher oder nachher dein Feedback haben? Ne? So, da kommt so eine Alternativfrage schon rein. Das ist auch schon ein hypnotisches Sprachmuster, kennen viele aus dem Verkauf, ne? Alternativfrage A oder B. Wie hättest du es denn gerne, in welcher Art und Weise, so dass es für dich angenehm ist? Merkst du? So, dass es für dich angenehm ist. Total unspezifisch. Was angenehm bedeutet, entscheidet die andere Person auf der anderen Seite. Und dann wirst du auf einmal merken, dass sehr viele Leute antworten, wie sie es gerne hätten. Und du warst total weich, du warst total unspezifisch in der Sprache. Hilft bei Gesprächen, die so oft Press sind, wo so eine Spannung zwischen den Leuten herrscht. Und dann ist es gut, hypnotische Sprachmuster zu kennen in der Anwendung, weil dann wirst du sehen, dann wird das Leben viel leichter. Es kommt kaum noch Widerstand. Du steuerst die Leute auf eine positive Art und Weise in die Richtung, wo du sie haben möchtest.
Kannst du da einfach so switchen? Also, oder ist das schon auf Autopilot bei dir?
Tatsächlich ist es so, dass es kommt ja auf den Kontext an. Du brauchst ja manchmal eine klare Sprache, du brauchst manchmal eine sehr weiche Sprache und ich kann mittlerweile switchen. Wenn du im Coaching bist und du willst gerade erfahren, was ist denn eigentlich das Thema? Du machst gerade überhaupt erstmal eine Themenbearbeitung, worum geht's denn hier? Stellst du vielleicht viele Metamodellfragen und sagst ganz genau so, wie ist es denn da? Ist es nur nachts so? Wie so ein Doktor, ne? Er sagt, wo zieht's das Knie? Ist es ein Ziehen? Ist es ein Stechen? Nur nachts am Tag? Also da geht man wirklich sehr, sehr akkurat vor. Milton-Modell brauchst du dann oftmals im Training. Wenn eine Gruppe vor dir besitzt. Du kannst ja nicht nur einen ansprechen vor dir. Du musst ja 20, 30, 40 Leute ansprechen. Und dann sagst du sowas wie: Leute, vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Fängst schon mit einem weichen Einstiegswort an. Vielleicht kennt ihr das. Wie viele von euch haben folgende Situation schon mal erlebt? So, und du gehst halt viel weicher rein. Dann mittlerweile ist das eine Sache, die der Situation kontextabhängig ich switchen kann. Also kann man lernen.
Kannst du uns da nochmal so ein, zwei Situationen aus dem Alltag geben, wo du jetzt das Milton-Modell anwenden würdest?
Einmal, das ist das Thema beim Pacing. Wir hatten schon mal eine Folge zum Thema Pacing. Jemand geht in den Widerstand und sagt, nein, so will ich es nicht machen. Dann sagen viele Leute, doch, mach's so. Das ist kein Milton-Modell, sondern das ist Widerstand. Da ist kein Rapport zwischen den Leuten, da ist kein Pacing. Und Milton-Modell wäre Pacing an der Stelle und zu sagen, Michael, ich merke gerade, ich verstehe gerade, das hat dich bewegt. Wie spezifisch war das jetzt gerade? Das hat dich bewegt?
Nicht greifbar.
Ja, man könnte es noch ein bisschen doller machen, könnte sagen, es hat dich jetzt auf irgendeine Art und Weise bewegt. Ich spüre es gerade, ich habe so ein Gefühl irgendwie, also super weich. Und dann sagen 99% der Leute, ja, stimmt. Und in dem Moment merkst du, oh, okay, du baust eine Verbindung auf. Du gehst mit einer sehr weichen Sprache auf die Seite der anderen Person, anstatt sofort in den Widerstand zu gehen. Das ist ein Beispiel, was mir sofort einfällt. Ist es nachvollziehbar?
Ist nachvollziehbar, ist verständlich, ja. Ich habe mal von einem Konzept gelesen, dass ich glaube, das heißt Mein Freund John oder irgendwie so in die Richtung, dass man, wenn man Kritik üben möchte, dass man eine dritte fiktive Person kritisiert. Also beispielsweise, ich würde jetzt finden, dass du, ich skizziere jetzt mal irgendwas, zu viel sprichst in dem Podcast, was Quatsch ist, ne? Sag ich mal vorweg.
Kann stimmen, ist okay.
Kann stimmen, ist aber in dem Fall nicht so, ist jetzt aus der Luft gegriffen und ich würde das ansprechen wollen, traue mich aber nicht oder will das nicht dir direkt sagen, weil dann Konfrontation, ne? Und ich würde dann sagen, ich habe einen Freund, mit dem ich einen Podcast aufnehme. Da kann ich dir sagen, der hat das Problem, der denkt gar nicht darüber nach, ob er zu viel spricht. Und es macht ja Sinn, da auch mal sich zu hinterfragen und so weiter. Da muss ich mal demnächst mit dem sprechen und hoffentlich lösen wir das Thema irgendwann. Das ist ja auch im Grunde eine vage, also es ist eine Mischung aus beidem, ne?
Ist auch eine Technik aus dem Milton-Modell tatsächlich. Das ist das Lustige, immer wenn die Leute heute irgendwelche neuen Systemik-Arbeiten machen und so, und dann denke ich mir immer so, gibt's seit den 70er Jahren im NLP, ist bloß ein bisschen Marketing jetzt außen dran. Ja. Bei der Geschichte, also es gibt eigentlich nichts Neues, das ist verrückt, ja. Und das ist aber genau das Gleiche. Ich habe das, was du erlebt hast, habe ich mit einem Freund auch im Coaching mal erlebt und habe dann schon gemerkt, oh, das, was er mir gerade von seinem Freund erzählt, klingt ein bisschen nach dem, wie er sein Leben führt. Mhm. Und jetzt ist das Coole, Amateur-Coaches machen jetzt Folgendes, die sagen jetzt, ja, ist das nicht ein bisschen wie bei dir, Max? So. Und dann fühlen sich manche sofort und sagen, machen sofort zu. Ja? Und die Profis bleiben in der Metapher drin. Metaphern sind auch hypnotische Sprachmuster. Die sagen jetzt, okay, Max, ich kannte auch mal so einen wie deinen Freund. Wahrscheinlich ist das bei dem auch so und so und so. Und jetzt kannst du auf dieser Nebenspur richtig tolle Sachen machen. Jetzt kannst du sowas für alle, die Lust haben, im Coaching auch aufs nächste Level zu gehen. Jetzt ist die Frage, wie bewertest du diesen Freund auf der Parallelspur? Und ich habe dann immer gesagt, Max, und weißt du was? Das finde ich richtig gut an deinem Freund, dass der sich den Situationen stellt. Ist natürlich ein bisschen hart, ne? Und 5 Minuten später sagt er, Ronny, weißt du was? Ist eigentlich mein Thema. So, aber das kommt natürlich, weil ich die Person indirekt gelobt habe. Also und genau sowas sind hypnotische Sprachmuster. Und da kann man sehr viele schöne Dinge machen, damit Leute sich öffnen, damit keine Widerstände im Gespräch kommen und dass ihr einfach ein fluffiges Gespräch miteinander hinbekommt und vor allen Dingen auch ein ehrliches, wo ihr an Themen arbeitet, die euch wichtig sind.
Ist so ein bisschen wie in der Apotheke, ne? Ich frage für einen Freund, der hat da so ein schlimmes Jucken. Dann sagt der Apothekerin ja auch nicht, es geht um sie.
Ja, nee, genau, die Apothekerin behält die Form, ne, wahrt die Form und sagt, ja, das kenne ich. Das habe ich auch schon mal gehört. Ja, genau.
Reden wir mal über Metaphern. Du hast gerade schon gesagt, Metaphern ist ein wichtiges und gutes Werkzeug. Wie siehst du das? Wie wichtig sind für dich Metaphern in der Kommunikation?
Absolut wichtig, ne? Mit Metaphern, Stories, Geschichten, Filme verbinden wir aus unserer Kindheit. Haben wir sehr gute Gefühle zu, haben wir sehr gute Verbindungen zu, weil ich sehe das gerade mit meinem Sohn, der bringt mir morgens am Bett, nachdem er mich um 6 Uhr wach gemacht hat, bringt er mir das kleine Kinderbuch und sagt vorlesen. Und dann ist so diese Phase jetzt vorbei, wo er nur so eine Aufmerksamkeitsspanne hat von ungefähr 2 Sekunden. Vielleicht kennt es die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Kinder haben. Die ist jetzt schon so vorbei, sondern er guckt sich jetzt auch schon mal so ein Buch an und dann sind die aufmerksam. Da gibt es, in Geschichten gibt es kaum Widerstände, wenn die gut erzählt sind. Und deswegen funktioniert Metaphern, Stories und Geschichten Geschichten so gut. Die Leute bleiben dran. Es ist wie so ein Kinofilm. Geht hoch und runter. Der Held hat ein Problem. Oh, und dann geht's wieder aufwärts in der Geschichte und runter. Und meistens erzählt die Metapher ja eine Geschichte, die einen tieferen Sinn dahinter hat. Die erzählt aber nicht die Geschichte, Nils, du hast psychische Probleme, lass uns mal darüber reden. Das ist ein bisschen direkt, ja? So, sondern dann wird eine Geschichte darum zu. Es gab dann mal den kleinen Peter und dem kleinen Peter ging's nicht gut. Und der kleine Peter hat an der Stelle ein Thema gehabt. Und als er sich dann gestellt hat, dem Thema, wurde sein Leben schöner. Das ist die Metapher, die außenrum passiert dann.
Das Schöne ist Thema Kinderlieder, da kennen wir uns ja jetzt beide ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob dir das auch immer bewusst ist. Ich, als Erwachsener hört man natürlich die, ja sagen wir mal, die Subbotschaft, hört man immer raus. Ne? Also kleines Kaninchen, bleib so wie du bist, das kleine Kaninchen wäre gern hi, um, ne? Nein, du bist toll so wie du bist. Das ist auch schön, wenn man dann als Erwachsener die Metapher raushört, ne? Die dann wahrscheinlich relativ deutlich ist, aber für Kinder, glaube ich, nicht so greifbar.
Und das kann man natürlich wunderbar einsetzen in diesem Spiel des Milton-Modells, der hypnotischen Sprache. Muster zur richtigen Zeit keine Widerstände aufkommen lassen. Und beim Milton-Modell gibt es natürlich einen wichtigen Effekt, den man erzielen will. Man möchte, dass die Leute in so eine Art transderivationale Suche, in eine Art Trance reingehen. Das heißt also, wir können durch hypnotische Sprachmuster ja auch entspannte Zustände einleiten bei den Leuten. Ja, und wir wollen, dass wir, wenn wir etwas sagen, zum Beispiel kann man das auch über eine Frage machen. Denk mal an einen Moment, indem du einen schönen Urlaub hattest, wo es dir besonders gut ging. Besonders gut ist sehr weich formuliert, ja. So, nimm dir die Zeit und so weiter. Und dann gehen die Leute in so eine Suche. Wo waren denn die Bilder? Wo waren denn die Töne, die Klänge? Ach, da war noch ein Caipirinha dabei. Wie hat denn der geschmeckt? Da sind auch noch Geschmäcker dabei. Und dann habe ich noch die Trüffelpommes vom Nebenan gerochen. Und dann habe ich 5 Sinnessysteme. Das heißt, eine Frage, bestimmte Metaphern, bestimmte hypnotische Sprachmuster, die regen das Gehirn, die verschiedenen Sinne an und schicken uns in so einen kleinen Film rein. Und das ist ganz cool, da ist man mal ganz kurz weg. Ich weiß nicht, ob du schon mal erlebt hast, so dann sprichst du mit jemandem und der ist mal ganz kurz woanders. Mhm. Und ist irgendwo drin, der ist in einer Trance drin gerade. Wir sind alle in einer Trance drin. Deswegen sind die Leute, die sagen, es gibt keine Hypnose, gibt's nicht. Sage ich dir, du bist fast jeden Tag in einem hypnotischen Zustand drin. Nämlich, wenn du morgens aufwachst, kennst du das, wenn du so ein bisschen verschlummert noch bist, so, dann bist du so ein bisschen in einem anderen Trance-Zustand drin. Ist ein bisschen tiefer. Oder abends, wenn du ganz, ganz müde bist, kriegst kaum noch die Augen auf. Auch da bist du nicht voll präsent wie jetzt zum Beispiel, sondern du bist in einem Trance-Zustand drin. Das heißt, Trance ist nichts anderes oder ein hypnotischer Zustand. Trance ist nichts anderes als ein entspannter Zustand, in dem du manchmal an unbewusste Dinge bei dir rankommen kannst, weil du entspannt bist.
Ich merke auf jeden Fall, dass bei mir die Gespräche mit dir schon für weitere Sinne sorgen. Beispielsweise frage ich mich, in welchem Urlaub es Trüffelpommes gibt. Das habe ich nämlich jetzt gehört. Und frage schön, mich, wo macht denn der Ronny Urlaub, dass es da Trüffelpommes gibt. Das gibt es bei mir im Urlaub nämlich nicht. Aber du merkst schon, NLP funktioniert schon bei mir. Ich höre aufmerksamer zu und stelle dann sogar die Nachfrage. Mhm. Und zwar ganz konkret und nicht vage. Wo gibt es denn Trüffelpommes in welchem Urlaub?
Ich mache ja viele in Deutschland und Österreich mittlerweile Urlaub, da gibt es genug Trüffelpommes. Ne? In manchen Ländern wahrscheinlich nicht. Kommt noch.
Das Milton-Modell klingt jetzt für mich erstmal, das ist jetzt wahrscheinlich eine Aussage, wo du dir an den Kopf fassen wirst, aber klingt jetzt nicht kompliziert, ne, zu sagen, sprich vage. Das ist ja das, was jetzt bei mir erstmal angekommen ist, von dem ich jetzt sagen würde, kann ich. Wenn's hart auf hart kommt und du mich zwingen würdest, kann ich vage sprechen. Wahrscheinlich steckt aber noch so ein bisschen mehr dahinter und wir haben jetzt so die Spitze des Eisbergs besprochen. Was ist denn unterm Wasser beim Milton-Modell? Was erwartet uns da noch?
Vielleicht müssen wir nochmal von vorne anfangen, in einem Punkt. Und der Punkt ist, dass wer setzt denn überhaupt welche Sprache ein, diese Sprache? Es gibt 3 große Sprachmodelle im NLP. Das ist einmal das Metamodell, die sehr, sehr klare Sprache. Milton-Modell, die sehr vage Sprache, ja, die wenig Widerstände hat. Und das Thema Framing. Ja, kommen wir auch, oder waren wir in einer Podcast-Folge auch schon dabei. Das Thema Framing, Situationen umzudeuten, in einen anderen Kontext zu versetzen und dadurch in sehr kurzer Zeit wieder gute Gefühle zu vielleicht negativ erlebten Situationen zu schaffen. Und das Spannende ist, welche Persönlichkeitstypen nutzen denn überhaupt welche Sprachmodelle? Und die handlungs- und zielorientierten, die nutzen meistens Metamodell. Klare Botschaften, Klarheit, raus, schnell, nach vorne, eher das Metamodell. Und die fangen jetzt nicht mit Hypnoseindikationen an und sagen, lieber Mitarbeiter, wenn du jetzt gerade so da sitzt und vielleicht dein linkes und rechtes Bein schon spürst, während dein Atem sich langsam ausatmet, und du vielleicht schon eine Seite der Entspannung in dir spüren kannst. Ja, also so kommen jetzt die direkten zielstrebigen Leute kommen jetzt nicht so ran. Die werden diese blumige Sprache nicht wählen. Kannst du das soweit nachvollziehen? Ja, so. Und dann gibt es aber die gerne reden. Es gibt böse Stimmen, die sagen, ich gehöre dazu, dass ich Sprache mag und gerne rede. Die kommen dann manchmal in so eine blumige Sprache auch rein, die du brauchst, um Witze mit einzubauen, ein bisschen weicher zu formulieren, so wie ich es eben gerade gemacht habe mit der Hypnose-Geschichte, ne? Und die Kunst ist es, zwischen den Dingen zu wechseln. Welche Art von Sprache brauchst du in welchem Kontext? Das ist immer die große Aufgabe. Und du siehst es, wenn du etwas sagst, kriegst du eine Reaktion von der anderen Seite, entweder verbal oder nonverbal. Wenn du einfach siehst, da gibt es bestimmte nonverbale Reaktionen und darauf nimmst du wieder Informationen und machst vielleicht was anderes danach. Vielleicht doch mal ein bisschen direkter probieren beim nächsten Versuch.
Wo und wann lerne ich das?
Tatsächlich im NLP Practitioner, erste Ausbildungsstufe, gibt es die Grundlagen davon, was es natürlich in, sag ich mal, im ersten Kurs nicht geben kann. Du bist danach kein Hypnosetherapeut. Du hast aber die Grundlagen drauf. Du kennst viele hypnotische Sprachmuster, die du anwenden kannst, die dir im Job helfen werden, die dir tatsächlich in der Partnerschaft zu Hause helfen werden, die dir in unterschiedlichen Kontexten helfen werden, um einfach Gespräche fluffig am Laufen zu halten, Widerstände zu vermeiden, dass du gemocht wirst von deinem Gesprächspartner, wenn du darauf Lust hast, dass die Beziehung zwischen euch gut ist, und auf der anderen Seite gezielt klare Sprache anwenden kannst, wenn du sie brauchst, wenn du bestimmte Energien brauchst, wenn du klare Prozesse formulieren willst. Auch das brauchst du im Job, im Privatleben und auch in unterschiedlichen Dingen. Jetzt mal Butter bei die Fische, lass mal ganz präzise besprechen, was wir machen wollen. 1, 2, 3, 4. Und wenn du einen Job hast oder Information, wo du viel nachfragen musst, wo du Informationen von anderen Leuten gewinnen willst, dafür brauchst du diese beiden Sprachmodelle auch.
Ich würde gern mal eine kurze Metapher anwenden mit dem, was ich mir so denke über die letzten Podcast-Folgen auch. Bin gespannt, was du dazu sagst. Und zwar geht es um den NLP-Practitioner. Ne? Also gefühlt denke ich mir, der muss ja 6 Monate gehen, weil ne, Ronny sagt immer so, das lernst du im NLP-Practitioner, also die ersten Schritte. Das ist so. Und für mich ist das jetzt die Metapher, bin gespannt, was du dazu sagst, ist das wie so ein BWL-Studium, der NLP-Practitioner. Es ist so ein Grundwerkzeug, was ich mitbekomme. Und wenn ich dann sage, ich will einen Master in Controlling machen, ich will einen Master in Statistik machen, dann kann ich da noch tiefer in die Materie rein, aber so dieses Grundwissen, um überhaupt erstmal über das Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit, Business, Wirtschaft reden und nachdenken zu können, brauche ich ein Grundwerkzeug und das ist vielleicht mein BWL-Studium, das ist jetzt nur eine Metapher in diesem Szenario, aber das verbinde ich mit dem NLP Practitioner. Ist das richtig? Wie würdest du das sehen?
Ja, ein Freund würde jetzt sagen, um mal in den hypnotischen Sprachmustern drin zu bleiben, ein Freund würde jetzt zitieren und sagen, BWL machen nur Leute, die nicht wissen, was sie studieren. Ich würde es niemals sagen. Ja, das ist auch ein hypnotisches Sprachmuster, was man einsetzen kann als Stilmittel. Ich würde es mal anders beschreiben. Stell dir vor, du baust ein Haus, du brauchst ein Fundament, um das Haus wirksam darauf zu bauen. Und das Fundament ist NLP. Du kannst, nachdem du NLP, Practitioner, Master, Trainer, Coach gemacht hast, kannst du danach dich in unterschiedlichen Bereichen als Experte positionieren. Und viele fragen mich immer, was war die geilste Ausbildung von den Ausbildungsstufen, was war die wichtigste? Und ich sage dir, es ist der NLP-Practitioner. Egal an welchem Punkt du stehst, egal wie viele Firmentrainings du gemacht hast schon, egal ob du überhaupt noch keine Ahnung hast von persönlicher Weiterentwicklung, völlig egal, das ist ein Quantensprung an neuen Dingen, die da passieren, die du nicht auf dem Schirm hast und die dich so weghauen. So war es bei mir, so ist es bei meiner Co-Trainerin, bei meinem Co-Trainer, bei super vielen Leuten, die NLP gemacht haben. Es geht eine neue Welt auf. Und danach wissen die Leute meistens auch erst, was will ich denn überhaupt wirklich weitermachen? Welche Sprachwerkzeuge habe ich denn, um an krasse Themen bei mir ranzugehen? Das ist ja mal ganz spannend. Wir bilden ja Sprache aus im NLP Practitioner. Wenn die Leute dann in den Master kommen, gehen die mit einer Leichtigkeit an krasse Themen ran, die sie 10 Jahre vor sich weggeschoben haben. Oh, letztens, da war doch mal was. Ein erfolgreicher Unternehmer sitzt auf einmal drin und sagt, oh Mist, mein Vater hat mich ja damals mal so ein bisschen hart rangenommen, war so ein bisschen vermöbelt ab und zu mal. Und dann erzählt er das ganz locker auf einmal in so einer zweier-intimen Gruppe und traut sich über ein Thema zu reden, was er 10 Jahre weggeschoben hat vor sich her. Was ihn aber unbewusst belastet hat, das hat ihn immer ein bisschen gestört. Mittlerweile sind die wieder cool miteinander, by the way. So, das sind Effekte vom NLP-Practitioner.
Also, wir beschreiben hier in diesem Podcast sehr häufig kleine Elemente des Hauses. Wir reden über den Schornstein, über das Fenster, über den Vorgarten, über den Zaun, über den Briefkasten. Aber ganz, ganz wichtig ist das Fundament. Das heißt, dieser NLP-Practitioner, der ja muss am Anfang gegossen sein. Nur dann kann das Haus gebaut werden. An dieser Stelle sage ich recht herzlichen Dank an den lieben Ronny. Das war die Magie der Sprache. Auch da logischerweise nur ein kleiner Abriss, nur eine kleine Übersicht, was da möglich ist. Da geht's wahrscheinlich, könntest du 100 Stunden darüber sprechen, das alles mit Sicherheit irgendwann mal in der Zukunft. Vielen Dank, lieber Ronny, bis zum nächsten Mal.
Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.